Pets Tennis Baseline Talk Folge 13. Heute sprechen wir mal über Rackets. Wie sieht eine Entwicklung aus? Welcher Schläger passt zu wem? Wie viele Rackets braucht ein Profi im Jahr und vieles mehr? Dafür heute meine Gäste Dennis und Max von Head. Hi Jungs, freut mich, dass ihr dabei seid. Dann stellt euch doch nochmal kurz selbst vor.
Hi Patrick, also erstmal danke für die Einladung. Ich bin der Max, seit 3 Jahren dabei bei Head. Ich bin eigentlich gelernter Ingenieur, habe da eine ziemlich große Begeisterung vor allem für das Produkt Tennisschläger entwickelt und mich ganz stark damit beschäftigt, wie technische Parameter von einem Tennisschläger mit der Wahrnehmung von Endkonsumenten zusammenhängen. Und ja, dadurch ist so ein bisschen der Connect ins Marketing entstanden und deshalb bin ich jetzt seit 3 Jahren verantwortlich für das Produktmanagement von den Tennis Rackets bei Head.
Ja, also auch von meiner Seite, Patrick, vielen Dank für die Einladung. Immer wieder cool, mal so einen Podcast zu machen und auch mit der Außenwelt zu kommunizieren auf direkten Wege. Ich bin als Business Manager hier bei Head und da verantwortlich speziell für die Themen Tennis und Pickleball. Der Max ist ein Teil in Anführungsstrichen meines Teams. Insgesamt sind wir 5 Manager, die bei mir im Team sind, die sowohl die Tennis-Rackets, Bags, Accessories, Beseitigungsmaschinen, Strings, also alles, was irgendwie rund um den Tennisschläger passiert und was gebraucht wird, wird in dem Team hier quasi verantwortet und entwickelt, was die Leute auch draußen in der Welt, in den Geschäften sehen oder auch eben, was die Profis auf den Courts dieser Welt repräsentieren für die Marke Head.
Du, die erste Frage fällt mir da direkt ein, die habe ich zwar nicht stehen, aber Pickleball, was ist das genau? Also man hört es jetzt immer wieder, es ist in den USA relativ groß, oder? Aber hat nichts mit Paddle zu tun.
Ja. Nee, es hat nichts mit Paddle zu tun. Also Pickleball ist eigentlich so der schnellst wachsende Sport, speziell in den USA, weil wir sehen auch zunehmend, dass es außerhalb der USA sehr große Beliebtheit findet. Der Court selber ist eigentlich gleich groß wie ein Badminton-Court, hat halt nur nicht das hohe Netz, sondern ein flaches Netz, wie fast wie beim Tennis. Gespielt wird mit den Pickleball Paddles. Das sind halt relativ kurze Schläger mit einer flachen Schlagfläche, die spezielle Oberflächen haben für Spinentwicklung und so weiter. Unterliegen da ziemlich strengen Regeln von einem Governing Body, die sich United States Pickleball Association nennt. Die haben halt ein Regelwerk, wie lang ein Schläger sein darf, wie breit ein Schläger sein darf, wie rau die Oberfläche sein darf, damit sich dann niemand, Vorteile verschafft. Das Spannende beim Pickleball ist, dass es wirklich von jung bis alt sehr, sehr schnell gelernt werden kann. Der Platz ist kleiner. Technisch muss man, um es zu beginnen, nicht super talentiert sein, um mal den Ball hin und her spielen zu können. Sag ich mal, da ist Tennis dann, glaube ich, schon im ersten Step anspruchsvoller. Aber daher auch so ein bisschen die Popularität. Kannst du es überall spielen, wann und wo auch immer. Und ja, ist halt mega populär.
Du, das, man hört es ja immer wieder, ist ja wie Paddle. Aber kommen wir zum Thema Tennisschläger. Nehmt uns doch mal mit, wie lange dauert eine Entwicklung eines neuen Modells? Wie zum Beispiel jetzt der Boom, der vor kurzem neu rausgekommen ist. Übrigens cool, die 2 Farben, also mega. Wie lange dauert das? Also vom Modell vorher zu dem jetzt. Und was passiert da, wenn was ihr denn so dazu sagen könnt?
Also im Endeffekt dauert die Entwicklung circa 1 Jahr, muss man sagen. Wir haben einen 2-Jahres-Produktzyklus. Also wir haben ja unsere 6 Franchises, wie man sagen kann. Eines davon ist eben, wie gesagt, der Boom. Und meistens läuft es dann so, dass wenn der Schläger auf den Markt kommt, dass wir dann ziemlich gleichzeitig mit der Entwicklung für den neuen Schläger beginnen. Das passt dann vom Timing meistens ganz gut, dass wir da das meiste Feedback reinbekommen und dieses Feedback eben aufnehmen können für die Neuentwicklung. Das Ganze startet dann mit einem Briefing an unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung, ein Briefing an Design. Die Designer sind da immer fleißig dran, an Trends zu forschen, was Farben angeht, Inspirationen aus der Automobilindustrie zu holen, aus der Fahrradindustrie. Wir bekommen ständig Trendreports, was für Farben gerade modern sind. Aber natürlich musst du auch die Identität der einzelnen Produktfamilien in Betracht ziehen.
Okay.
Also und dann startet das Ganze meistens in 3 Zyklen, wo das Ganze optimiert wird, sowohl von wir gehen dann ganz viel am Platz, testen es, machen Labortests, machen Konsumentenumfragen, was die Designs angeht. Und in diesen 3 Zyklen wird das Ganze dann meist optimiert. Genau, und dann wird nach 1 Jahr die Entwicklung abgeschlossen und die Produktion beginnt.
Und
also faktisch haben wir Buchung für 2026 dann an.
Genau.
Und da auch zum Hintergrund für die Leute draußen, wir müssen natürlich die neuen Produkte immer sehr früh präsentieren, weil es natürlich um Produktionsphasen dann auch geht. Da geht es dann auch um Sales Meetings, wo wir weltweit unsere Produkte natürlich unserer Sales-Organisation vorstellen, sodass sie den Handel die Produkte vorstellen können. Wir holen die Spieler mit ins Boot fürs Testing teils, für das Feedback auf der Designs, weil viele der einzelnen Silos werden ja repräsentiert eben von unseren Athleten. Die sollen sich ja auch wohlfühlen damit, mit den Farben, die wir ausführen. Und. Also da, das ist ein, ja, insgesamt ist es halt hier bei uns im Produkt und Business Management da so ein 360-Grad-Job. Also wir müssen eigentlich versuchen, alle beteiligten Akteure mit reinzuholen. Kommunikation dann auch, ne, und so weiter. Fotoshoots, Kataloge. Da hängt ja alles damit zusammen. Es ist also nicht nur, wir machen Schläger und sind fertig.
Und was ich auch oft gefragt werde, es verfolgt immer ein Farbmuster, richtig? Also zum Beispiel der Speed, der Extreme. Es ändert sich natürlich die Konstellation der Farben, aber es gibt Grundfarben, die immer bestehen bleiben, oder?
Ja, mehr oder weniger. Also auf jeden Fall der Speed schwarz-weiß, definitiv. Das ist auch ein bisschen so unsere Brand Identity, der gerade über diesen Schläger zum Ausdruck kommt. Und natürlich probieren wir eine Identität zu schaffen für jedes einzelne Modell. Aber gleichzeitig gibt es natürlich in jeder einzelnen Farbwelt ganz viele Variationen und da kann man. Aber am Anfang des Prozesses ist es immer ganz spannend. Also wie der Dennis schon gesagt hat, wir machen jetzt gerade die Neuentwicklung für den Boom, starten die gerade so. Und da sind es am Anfang dann schnell mal 30 verschiedene Farben, die wir uns da anschauen und dann ja, im Laufe des Prozesses das filtern und eine gute Auswahl treffen.
Für uns ist halt immer spannend und das vielleicht auch an die Zuhörer mal gerichtet, weil das ist immer so ein Thema, was hier ist. Woran erkennt jetzt ein Kunde oder wie identifiziert sich ein Kunde quasi mit dem Schläger oder wie findet er den Schläger? Also ist es der Produktname, also sei es jetzt Boom, Extreme, Speed, Gravity, wie auch immer, ist es die identifizierende Farbe von dem Schläger? Also weil da haben wir, denke ich, in den vergangenen Jahren und auch Jahrzehnten eigentlich einen ziemlich guten Job gemacht, wo wir halt die einzelnen Franchises oder Silos, so wie wir es intern nennen, eigentlich bestimmten Farbthemen zuordnen, die dann da eine Rolle spielen. Das ist halt auch immer so ein spannendes Thema, was wir hier einfach diskutieren dann auch. Ne? Also viele Leute sagen einfach, ich spiele den Orangen oder ich spiele den Gelben halt, wie auch immer. Und das ist halt immer dann auch die Diskussion intern, gehen wir davon weg, wollen wir was ganz Neues machen oder...
Also ich habe den neuen Boom jetzt schon gespielt, also den in der neuen Alternate-Farbversion und ich finde, der spielt sich völlig anders als der alte, also klar besser meiner Meinung nach. Was habt ihr daran jetzt geändert? Also was macht den jetzt so anders und was ist anders aus eurer Sicht oder was wolltet ihr damit erreichen?
Also generell, der Max und ich setzen uns eigentlich, also speziell wir zwei setzen uns eigentlich immer am Anfang der Entwicklung zusammen und schauen halt einfach, wir gucken uns an, wir sprechen mit unserem Pro-Player-Team, wie entwickelt sich der Sport? Also wie spielen die Generationen, die jetzt auf dem Platz stehen? Wir versuchen weltweit mit unseren Organisationen in den Ländern im Kontakt zu sein und zu sagen, was beobachtet ihr in den Clubs? Wo gehen die Trends hin? Sind die Leute wirklich eher die Baseline-Spieler oder wollen sie mehr Power? Und wir müssen halt auch immer schauen, dass wir die Identitäten der einzelnen Silos behalten oder schärfen oder klar auch abgrenzen voneinander, was nicht immer ganz einfach ist. Was wir als großes Thema eigentlich über die letzten Jahre gespürt haben, wir nennen das Perceived Stability. Also sprich, wenn du wir haben festgestellt, dass die Kunden gerne einen gut und einfach manövrierbaren Schläger haben, der im Impact dann im Prinzip nicht, ich nenne es jetzt mal rumwackelt, ja, sondern wirklich eine Stabilität hat. Die kannst du natürlich technisch erreichen. Da kann der Max gleich nochmal auch noch ein bisschen was sagen. Ich zum Beispiel bin auch jemand, der enorm stark und da arbeiten wir auch extrem intensiv dran, sehr viel mit dem Sound von dem Racket verbindet. Also da ist oftmals so dieses, wo der Techniker dir sagt, nee, ist nicht, aber du das durch den Sound damit verbindest. Klassiker, den wir da als Beispiel nehmen können, ist die Autotür. Ne? Also wenn es unwichtig wäre, wie das klingt, dann würden da die Autofirmen auch nicht wirklich richtig viel Geld investieren, um den perfekten Sound zu generieren. Aber Max kann da noch ein bisschen mehr dazu sagen.
Ja, genau, das passt auch ganz gut zum Boom. Stichwort Stabilität. Aber wie der Dennis gerade erwähnt hat, es geht wirklich um wahrgenommene Stabilität und das ist das Thema, was wir schärfen wollten. Weil Stabilität in der Wahrnehmung von einem Tennisspieler war in der Vergangenheit immer so ein bisschen Blei und ein bisschen Extragewicht auf 3 und 9 Uhr und dann ist der Schläger stabiler. Aber Stabilität ist viel mehr als das. Also wir gehen extrem viel ins Labor und machen Sound Engineering. Also kann man sich wirklich ähnlich wie bei der Autotür vorstellen, dass wir diesen Sound aufnehmen, einer Jury vorspielen, der wird dann bewertet. Der Sound wird objektiv analysiert und dann einfach geschärft für jedes einzelne Silo und für jedes einzelne Produkt und dann einfach am Court optimiert. Der Sound ist ein Thema, natürlich ist auch die Massenverteilung ein Thema. Beim Boom haben wir wirklich eben genau das optimiert, dass der Schläger einerseits manövrierbar ist, ein super angenehmes Pickup-Feel hat und dann aber gleichzeitig einfach durch Power und Stabilität besticht. Und ich glaube, das haben wir bei der neuen Generation richtig gut hinbekommen.
Absolut. Also folgende Frage, die sich jetzt mir erstmal stellt, kommen wir gleich noch auf andere Themen, aber ihr seid die Experten. Jetzt nehmen wir mal an, einer im Verein ist da und sagt, er möchte einen neuen Schläger haben und er ist ein aggressiver Baseliner. Welchen Rahmen aus eurer Range würdet ihr wem jetzt empfehlen?
Also bei aggressiven Baseliner fallen mir jetzt erstmal zwei Silos ein. Aggressiv Baseline ist natürlich einerseits kann es extrem sein. Der Extrem ist dann eher, dass du über den Spin diese Power erzeugst und einfach von der Grundlinie aggressiv spielst, den Gegner weit hinter die Grundlinie treibst und dann die offenen Positionen am Platz ausnutzt für große Winner. Das ist so ein bisschen der Extrem. Gleichzeitig ist aber natürlich auch der Gravity super. Mit dem Gravity kannst du auch perfekt von der Grundlinie dominieren. Ich glaube, der Sascha und der André Rublev sind da die perfekten Beispiele, die extrem kraftvoll von der Grundlinie dominieren. Und der Schläger wird dann auch ganz gut passen. Aber da kommst du eher ein bisschen mehr über die Präzision und Kontrolle im Vergleich zum Extrem, der dann mehr über den Spin geht.
Und jetzt zum, der Boom, gehen wir so doch mal alle durch. Der Radical als Beispiel. Für welche Spielergruppe ist der denn gedacht?
Der Radical ist im Endeffekt Versatility. Das ist das Stichwort. Der Radical ist im Endeffekt entwickelt, dass du den wirklich auf jeder Stelle auf dem Court gut benutzen kannst. Also der ist sehr vielfältig. Du kannst einerseits sehr weit hinter der Grundlinie mit extrem viel Spin spielen. Du kannst aber auch in den Platz reingehen und im Aufsteigen nehmen und hast dann die richtige Kontrolle. Der funktioniert bei Volley super, der funktioniert beim Aufschlag super. Also der ist einfach sehr vielfältig. Dementsprechend für Spieler auch gedacht, die extrem variabel sind. Aber so die wichtigsten Benefits vom Radical sind auf jeden Fall Kontrolle und Spin. Dann, wie gesagt, der Gravity ist für diese dominierenden Grundlinienspieler mit sehr harten Schläger. Orientiert sich aber dann eben mehr an der Grundlinie. Ist auch dann für Spieler gedacht, die einfach dieses Flasche Impact Feel schätzen. Den Extreme, wie ich schon erwähnt habe, der ist hauptsächlich für Spin, aggressive Grundlinienschläge mit extrem viel Spin. Dieser Heavy Topspin, Inside Out, Vorhandschlag fällt mir da zum Beispiel ein. Berrettini ist da auch
Genau,
ein
ja.
super Beispiel. Genau, und dann haben wir den Boom. Der Boom ist, wie gesagt, gedacht, um extrem viel Power zu haben. Also der soll einfach zu spielen sein, soll eine extrem breite Masse ansprechen, der soll Spaß machen, der soll Selbstbewusstsein vermitteln. Der hat auch ein extrem angenehmes, flashes Impact-Feel. Und dann am Ende haben wir noch den Speed. Der Speed ist so ein bisschen im Zentrum von allem. Also der hat den perfekten Mix aus Power und Kontrolle. Ist auch sehr vielfältig, ähnlich wie der Radical. Aber vielleicht noch ein bisschen ja, flasher vom Impact-Feel. Der Radical ist ja sehr crisp im Vergleich. Und dann zum Abschluss kann man noch den Prestige erwähnen. Und der Prestige, der ist wirklich Kontrolle. Also es gibt, glaube ich, keiner auf der Welt, der mehr Kontrolle bietet als der Prestige. Und der trennt sich von dem her da nochmal ziemlich deutlich ab. Und du
Da muss
siehst
ich mal
auch,
kurz
wenn du siehst,
eine Zwischenfrage zum Prestige. Ihr habt ja dieses Classic-Modell gelauncht jetzt vor kurzem, richtig? Mega. Einfach eine geile Idee, aber wie kam es dazu? Also einfach mal, war das, hatte das wegen einer Anniversary oder woran lag's?
ja, also wir haben vor ein paar Jahren haben wir auch schon mal den, ich nenne ihn mal Thomas Musterrahmen aufgelegt, also den Pro Tour als 2.0-Version und die Resonanz war eigentlich super positiv, dass wir sowas gemacht haben mit dem Retro und den Schläger und diese Spielbarkeit und der Prestige ist, ich bin jetzt nicht so gut mit den Jahren, aber weit über 30 Jahre, glaube ich, ist er immer etabliert im Tennis, steht halt für unglaublich viel Erfolg, für eine ganz bestimmte, also viele, speziell auch so unser Alter, irgendwo sind mit diesem Schläger irgendwo aufgewachsen. Prestige Classic damals, Prince Graphite, Wilson Pro Staff, das sind die Dunlop-Schläger Max 200G, das waren ja alles so Schläger, die so in Jugendzeiten, so in den 80er, 90ern da auch umhergeschwirrt sind. Und diese Zielgruppe, die wollte, glaube ich, auch nochmal jung sein und wollte nochmal ihren Klassiker spielen. Und daher kam einfach auch die Nachfrage vom Markt und der haben wir uns dann auch nicht verwehrt und haben das Ding gelauncht und war eigentlich ziemlich, ziemlich gute Resonanz darauf bekommen. Ist einfach halt, viele kommen halt auch und schauen sich das Ding als erstes an der Wand, wenn du beim Turnier bist. Ich war jetzt in Indian Wells, Verkaufswand, Prestige, der neue hängt da, Leute super interessiert und dann hängt dazwischen der Prestige Classic. Also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Leute auf die Wand gelaufen sind und gesagt, der, ach, guck mal, oh, guck mal. Aber jetzt kann ich vielleicht nicht mehr, aber ich nehme trotzdem einen mit. Das ist also schon interessant.
Hat sich also gelohnt. Und also hat das ja auch dann wirklich, ist mir ebenso eingefallen, dann ist das ja komplett auch strukturiert, warum ausgerechnet Matteo Berrettini mit dem Extreme spielt. Also weil er genau der Rahmen ist, der perfekt zu ihm passt.
Genau, schon so, dass die Spieler da, wie gesagt, was der Max alles gerade beschrieben hat, da gibt es ja noch diese Version, er hat es ja die Word Plush genannt, das benutzen wir viel und haben uns da auch allein Kundenhändlern weltweit, ob diese Beschreibungen Sinn machen, einfach welches Impact-Gefühl mag ein Spieler halt. Ne? Und klar, so ein Berrettini mit Vorhand, so wie er spielt und so weiter, das ist eigentlich das perfekte Racket. Wogegen, wenn du dir dann zum Beispiel auf einen Taylor Radical anschaust, passt das halt auch für die Faust aufs Auge. Das ist einfach alles stimmig in dem Moment dann. Ne? Oder jetzt ein Yannick Sinner auf Speed, den er endorsed, ja, also wie gesagt, Taylor endorsed Radical, Berrettini endorsed Extreme, ist halt einfach gut zusammen.
Und wo wir das Thema hatten, an Novak oder an Yannick, wie viele Schläger brauchen die im Jahr?
Also von der Aufstellung hier, wir sind halt, wie gesagt, wir machen die Entwicklung und alles und auch das Produktmanagement und Kommunikation und so weiter. Wir haben halt ein dediziertes Pro-Player-Team, die sich halt wirklich um die Betreuung aller Athleten bei uns kümmern, von den Juniors bis hin zu den Top-Spielern. Wir sprechen auch vom Team-Head-Programm, was wir haben, also auch wenn da Zuhörer sind, die vielleicht talentierte Kids haben oder selber noch ambitioniert spielen. Jedes Land hat ein Team-Head-Programm, wo man halt Teil des Ganzen werden kann. Ja, aus solchen Programmen sind halt auch Spieler entstanden, wie Sascha Zverev, wie Yannick Sinner. Die Info, was wir teilen können, ist eigentlich, dass so im Schnitt kann man eigentlich sagen, 8 bis 10 Schläger pro Quartal. Kommt ab und zu mal aufs Temperament des Spielers an, ob es dann mal mehr oder weniger sind.
Aber ihr habt ja nicht Kyrgios unter Vertrag, kann ja nicht so schlimm sein.
Nein, es ist auch nicht schlimmer. Ich denke auch, also man muss das auch einfach manchmal in Relation zueinander sehen. Ich glaube, dass die Damen und Herren, die da auf der Tour spielen, stehen natürlich auch unter enormem Druck, machen sich selber enormen Druck. Dann kommt die Presse dazu, dann das Fernsehen. Ich meine, du kennst es selber auch und wir können es auch nachvollziehen. Das ist da auch mal ein Pardon my French, einen scheiß Moment dabei hast, wo es vielleicht mal knack macht. Das gehört, glaube ich, bei jedem Tennisspielerleben fast dazu. Ja, wie manche es dann machen, okay, da kann man nochmal drüber streiten, aber ich glaube, dass das irgendwo auch eine menschliche Komponente irgendwo da ist. Ja, ist einfach Fakt.
Du, aber eine Frage an euch beide jetzt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es bei Yonex gehört, also als da einige Schläger über den Jordan gegangen sind, bei dem einen oder anderen, dass die Spieler die dann irgendwann selbst bezahlen müssen. Wie regelt denn Hedda das? Sagt Hedda auch, pass mal auf, also du hast jetzt schon ein paar, passt, aber jetzt, mein Freund, wenn du neue haben willst, musst du die bezahlen.
Na, glücklicherweise haben wir da, glaube ich, einfach auch ein Team zusammen und auch den Draht, den unsere Leute in unserem Pro-Player-Team über das Management mit den Athleten selber haben, dass wir, glaube ich, so zu solchen Schritten einfach nicht greifen müssen. Ich kann das nachvollziehen, dass da irgendwo mal dann der Punkt kommt, wo es dann zu viel ist, aber es gab es bei uns jetzt auch einfach noch gar nicht. Also deswegen ist es jetzt schwierig oder müßig, darüber zu sprechen, ob wir das machen würden oder nicht. Ich sehe es jetzt im Moment nicht, mit wem wir es machen sollten überhaupt. Ja, also.
Und nochmal zurück zu uns allen normalen Tennisspieler. Welches ist denn der Bestseller bei euch im Programm? Also ich würde jetzt tippen, der Speed, würde ich jetzt schätzen.
Ja, ist absolut richtig. Also im Endeffekt ist es ziemlich schön ausbalanciert, was auch für jeden einzelnen Schläger spricht, weil es hat ja jeder einzelne Schläger, wie gesagt, eine sehr genaue Schärfung und einen sehr genauen Benefit, aber der Speed sticht so ein bisschen heraus. Ich habe schon erwähnt, der entspricht ja auch unserer Brand am meisten, schon alleine von den Farben her. Der verkauft sich jetzt ein bisschen besser als die anderen, vielleicht auch wegen den Spielern, die ihn endorsen. Das spielt sich ja auch mit rein. Und weil er eben auch ja, einfach so everyone's darling ist, der tut niemandem Widerschläge und hat gleichzeitig extrem schöne Benefits. Der macht einfach Spaß zu spielen und all diese Punkte sprechen einfach für den Speed und darum ist er unser Bestseller.
Wann launchst du denn den Podcast, Patrick? Wann geht es online?
Du, das werde ich euch danach schicken. Dann könnt ihr euch das nochmal anhören und gucken, ob euch das so gefällt oder nicht. Und dann stelle ich den online.
Okay, also dann wird es wahrscheinlich online gehen mit dem Turnier in Monte Carlo, weil da haben wir dann nochmal ein Special für die lieben Zuhörer, sollten dann nochmal genauer hinschauen, was da um den Speed herum vielleicht passiert. Aber mehr möchte man da jetzt auch gar nicht dazu sagen.
Das ist bestimmt interessant. Aber folgende Frage, die sich mir noch stellt, ist, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich einen Faden. Jetzt hast du mich rausgebracht mit der Podcast-Frage. Nee. Nehmen wir mal an, also jetzt zum Beispiel so, wenn jetzt ein großes Turnier gewonnen wird von Novak Djokovic oder sowas, merkt man das auch in den Verkäufen?
Ja, ich meine, klar, das ist ja irgendwo ist es ja Sinn und Zweck des Sponsorings, richtig? Ich meine, das machen halt alle Marken, ob du jetzt von Hardgoods wie Schlägern, Strings und so weiter oder Footwear, Apparel. Ich meine, deswegen hat man Athleten auch unter Vertrag, die eben die Produkte endorsen und repräsentieren, die Marke repräsentieren in ihren Werten und allem. Und natürlich ist es dann schon ein guter Effekt. Ja, also wer das bestreitet, da ich glaube, ihr erzählt Quatsch.
Und jetzt, was auch viele interessiert, ich meine, gibt ja sehr, sehr viele Hedge-Spieler da draußen. Was steht denn als nächstes an? Gibt es noch dieses Jahr irgendwelche Launches von Modellen?
Ja, gibt's.
Darf aber mehr dürfen wir denn nicht wissen, ne?
Da merkt man deinen Journalismuspartner und du versuchst uns hier das zu entlocken.
Du, ich kann jetzt auch dir den Markus Lanz machen, aber wenn du es nicht sagen willst, passt schon. Aber auf jeden Fall können sich die Leute darauf freuen, dass noch was kommt.
Ja, der Unterschied zwischen dann Markus Lanz und ich habe zumindest mit Ja geantwortet.
Ja.
Die Politiker antworten ja immer mit irgendwie dann einer langen Antwort. Ich habe zumindest kurz und knapp Ja gesagt.
Und eine Frage, ihr verkauft jetzt hier auch einige Schläger mit Saite. Richtig? Also es gibt ja auch welche, die du kaufen kannst mit Saite, auch von denen. Was gab es ja früher gar nicht? Oder ist das jetzt falsch? Weil ich habe die immer ohne Saite eigentlich. Aber es gibt die auch mit, oder?
Ja, ist Unterschied. Ist ganz spannend. Wir sehen das unterschiedlich in den Märkten. Es ist so ein bisschen nach der Länder- und Marktstruktur vom Handel her. Also wir haben, so sage ich mal, unsere Tour-Rackets gehen eigentlich so 60% unbeseitet raus und ungefähr 40% Factory. Das ist so ein bisschen die Vorliebe und wie so, sage ich mal, der Markt in der Tradition gewachsen ist.
Und wie entscheidet ihr euch dafür eine Seite? Das ist ja auch hochspannend. Also wenn ihr jetzt die rausschickt mit Seite, habt ihr da auch jede Menge Tests laufen, dass ihr sagt, okay, komm, die packen wir da drauf? Oder ist das so eine klassische Seite, wo man sagt, okay, da
Ja.
haben wir sie erstmal und die Leute können dann entscheiden, ob sie damit spielen wollen oder nicht?
Also wir haben speziell, machen uns da schon auch Gedanken drüber, welche Saite macht auf welchen Schläger wie Sinn. Die Saite ist natürlich irgendwo so der Motor des Rackets dann auch irgendwo. Und da jetzt, sage ich mal, jeden Kunden perfekt mit einer Pre-Strung-Saite auf jedem einzelnen Schläger abzuholen, dann schauen wir da schon immer, dass wir so, sage ich mal, so die Saiten, die irgendwo Everybody's Darling oder eben speziell nochmal die Spielbarkeiten des Schlägers unterstützen, als Pre-Strung-Saiten verwenden. In unserem Fall im Moment arbeiten wir damit, wenn jemand den Schläger Pre-Strung im Store kauft, ist bei Extreme und Radical ist die Lynx Tour gespannt. Das ist eine eckige Saite, eine eckige Monofilamentsaite, die halt auch nochmal die Charakteristiken des Schlägers ausstellt. Auf den anderen Rahmen arbeiten wir mit der Lynx. Mit der regulären, die ist rund, die ist nicht sonderlich steif, aber auch nicht sehr weich, die liegt so klassisch in der Mitte und damit kommt, um den ersten Eindruck beim Spielen zu bekommen, eigentlich jeder Kunde auch sehr, sehr gut klar mit. Insofern ist das so ein bisschen unsere Entscheidung und auf den Schlägern, die eher noch mehr Power brauchen, arbeiten wir entweder mit Synthetic Gut oder mit der Velocity, was dann jeweils Multifiler-Saiten sind. Also um es mal über den Oberbegriff Multifil zu packen.
Du, aber jetzt, wir sind fast schon am Ende, aber eine Sache interessiert mich. Also, ich habe ja diesen Boom, den neuen, in dieser Alternate-Farbversion. Es gibt den ja der normalen und der Alternate-Farbversion. Er polarisiert, also muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt Team, finde ich mega geil, und es gibt Team, nee, ist mir zu poppig. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ausgerechnet den Schläger in zwei Farbvarianten rauszubringen?
Ja, im Endeffekt, weil, wie ich am Anfang gesagt hatte, es gibt so eine breite Zielgruppe vom Boom. Also von der Spielbarkeit ist das ja wirklich Everyone's Darling. Der funktioniert jetzt in jedem Markt, der funktioniert in jedem Alter. Frauen finden den Top, Männer finden den Top. Also das ist wirklich so eine breite Zielgruppe, die wir bei dem haben, sodass es fast unmöglich ist, das perfekte Design für diese riesengroße Zielgruppe zu finden. Und dementsprechend haben wir im Endeffekt diese zwei Favoriten ausgekoren, Umfragen gemacht, einfach mit den Konsumenten gesprochen und dann hat sich das irgendwie ziemlich logisch ergeben, dass diese zwei Designs als Paar am besten funktionieren und nicht individuell. Und jetzt können wir schon ganz gut beobachten, ja, das polarisiert das Design, aber kommt in manchen Märkten unfassbar gut an. Und ich glaube einfach für den Kunden ist es noch ein super zusätzlicher Benefit. Also du kannst jetzt nicht nur zwischen den Modellen entscheiden, sondern wenn der Boom dein Favorit ist, dann kannst du da nochmal auswählen zwischen zwei verschiedenen Designs und das ist im Endeffekt noch ein Vorteil.
Und es ist natürlich auch spannend für uns. Also wir hören das ja auch von den Kunden oder von den Händlern, Mensch, im Tennis kommt nichts Neues und so weiter. Und wir sehen halt uns selber natürlich auch irgendwo als Brand mit unserer Historie und so, wie wir auftreten und wo wir stehen, irgendwo auch als Leader, um da Akzente zu setzen. Und es war halt spannend, als wir die beiden Farbvarianten das erste Mal präsentiert haben intern, war es auch, wie du gesagt hast, da sagen wir mal so, von 100 Leuten, die im Salesraum saßen, waren so 25, die gesagt haben, boah, mega, und die anderen 75 haben gesagt, wie soll ich das jetzt verkaufen? Wir sind mittlerweile sind wir eher bei schon fast mehr in dem Camp Alternate, also der poppige Farbweg als der traditionelle. Und es ist halt auch super spannend zu sehen, wie du so dieses, sag ich mal, Trend setzen oder diese Entwicklung und so weiter, die du dann siehst. Das ist halt super spannend und da braucht es auch viel Vertrauen, was wir auch, sag ich mal, insgesamt und so weiter auch bekommen, um solche Sachen auch an den Markt zu bringen und auch da im Tennis bestimmte Statements einfach zu setzen dann auch.
Eine Frage fällt mir dazu gerade ein. Der Boom. Coco Gauff, Lore Musetti. Können die sich das aussuchen? Also welches Design sie von diesem jetzt nehmen? Oder sagt ihr, komm, Coco, mach du mal den? Oder sagen die, nee, das entscheide ich schon selbst.
Sie sind involviert und haben da schon auch ein Mitspracherecht, absolut, was sie da endorsen wollen. Natürlich ist das immer, das kommt ja auch den Charakter mancher Spieler dann auch an, ne? Oder wie wollen sie da rausgehen? Der Coco, ich glaube, brauchen wir jetzt auch nicht drum rumreden, ist von der Persönlichkeit und vom Stil her und so weiter eher on-court, den Alternate dann endorsen und repräsentieren auf dem Court.
Jungs, es war mir ein Fest. Also meine Fragen sind am Ende und wir haben hier gut eine halbe Stunde Programm gemacht, also so wie es sein soll in dem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und bedanke mich nochmal, dass ihr euch die
Ja,
Zeit genommen habt.
immer wieder gerne. Ich meine, wenn die Leute unter dem Podcast ihre Fragen stellen oder wie auch immer, dann können wir irgendwann schauen, ob wir die auch nochmal aufgreifen und beantworten, wenn du und die Zuhörer da Lust drauf haben. Wir sind da zu allen Schandtaten bereit, einfach einen Einblick zu geben in unsere Arbeit.
Also danke euch beiden, danke Dennis, danke Max, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich hoffe, ihr da draußen hattet ein bisschen Spaß.